1. Könige 18 ist für mich eine der coolsten Geschichten in der Bibel. Wir haben letzte Woche den Propheten Elia gesehen. Dieser Mann, der von Gott gesandt war und der zu diesem gottlosen König Ahab gesagt hat, den schlimmsten König, den sie in der ganzen Geschichte hatten, der ging zu ihm und hat gesagt, es soll nicht regnen, es sei denn auf mein Wort. Und dann hat es 3,5 Jahre lang nicht geregnet. Das war was, was Gott angekündigt hat in 5. Mose 11 und 5. Mose 28, dass wenn sein Volk sich von ihm abwendet, dass eine der Konsequenzen sein wird, dass es Dürre geben wird in ihrem Land. Und so hatten wir 3,5 Jahre Dürre. Und stell euch mal vor, wie das gewesen ist. Stellt euch Israel vor, wenn es 3,5 Jahre nicht regnet. Alles verdorrt, alles öde, Wüste. Und das erste Jahr haben sie vielleicht noch gesagt, okay, wir dürfen halt unsere Kleidung nicht mehr waschen, wir müssen das Wasser aufheben für das, was wirklich wichtig ist. Dann im zweiten Jahr haben sie vielleicht gesagt, oh, wir dürfen uns nicht mehr baden, wirklich nur mehr zum Trinken und zum Suppe kochen. Nach 3,5 Jahren. Kaum noch Wasser da zum Trinken, die Leute waren durstig, die Leute haben gestunken, weil sich alle schon mindestens ein Jahr lang nicht gewaschen haben. Und es vergingen viele Tage, im Vers 1, Kapitel 18, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin und zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf dem Erdboden. Seht ihr, Gott führt die Regie hier. Er sagt, was Elia tun soll. Das ist nicht auf seinen eigenen Mist gewachsen. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Ist klar, wenn es kein Wasser gibt, wächst nichts. Es war eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Die waren am Hungern und am Dursten. Dürsten, sagt man, glaube ich, gell? Ich Ausländer. Vers 3. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Hier haben wir wieder mal so einen gottesfürchtigen Menschen an einem Königshof von einem bösen König. Gott sei Dank gibt es solche Leute in der Regierung ab und zu mal, die wirklich den Herrn fürchten und ihm nachfolgen. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie, je 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Na, Isabel, das war die böse Frau von Ahab. Böseste Frau in der Bibel. Wahrscheinlich. Und die ließ alle Propheten des Herrn ausrotten. Es war so eine Frau, die wollte die Stimme des Herrn zum Schweigen bringen. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute, die sagen, ich will nichts von Gott wissen, erzähl mir nichts, ich will nichts hören, ist mir alles egal. Und wenn du irgendwas sagst, dann kriegst du eine auf die Fresse. So ungefähr war die Isabel drauf. Stimme Gottes zum Schweigen gebracht in ihrem Leben. Das ist ein furchtbarer Zustand, wenn ein Mensch in so einer Situation ist, wo der Herr ihn anspricht, im Herzen, durch andere Leute, vielleicht im Gewissen, und du bringst die Stimme des Herrn immer wieder zum Schweigen, du tötest es ab. Das ist, was Isabel tut. Und am Ende redet der Herr dann auch nicht mehr zu dir. Einzige Heilung ist, dass du umkehrst zu ihm und ihm das bekennst, was zwischen dir und ihm steht. Aber Isabel lässt hier alle Propheten ausrotten und Obadja, dieser gute, gottesfürchtige Mann, Gott gebraucht ihn in seiner Position. Er war einer, der nicht so in der Öffentlichkeit stand wie Elia, er war einer, der im Verborgenen gedient hat und es braucht beide. Und er hat viel Gutes getan, er hat hier 50 Mann in einer Höhle versorgt. Muss gestunken haben, könnt ihr euch das vorstellen? 50 rustikale Propheten in einer Höhle. Und er versorgte sie mit Brot und Wasser, hat da noch die letzten Lebensmittel zusammengekratzt, die es noch gab. Und Ahab sagte zu Obadja: Geh durch das Land zu allen Wasserquellen und allen Bächen. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einem Weg und Obadja ging für sich auf einem Weg. Also haben das zur Chefsache erklärt. Da sehen wir, wie groß die Not war, wie groß der Wassermangel war. Wenn der König und der, der über sein Haus gesetzt ist, wenn die selber losziehen, um Wasser zu suchen. Damit wir unsere Tiere am Leben erhalten. Das war vielleicht seine Heeresmacht, sein Wohlstand. War dem Ahab offensichtlich wichtiger als die Menschen. So wie bei uns heute, wo ungeborene Vögel besser geschützt sind als ungeborene Menschen. Wo Menschen ihren Wohlstand, ihr Zeug über ihre Kinder stellen zum Beispiel. Ich habe hier Folgendes gelesen die Woche. Ein Brief von Anna Wahlgren, heißt die aus Schweden, die ist eine Kinderexpertin in Skandinavien. Kinderexpertin Nummer 1, als die gilt sie. Und die schreibt hier einen Brief, einen offenen Brief an die Mütter in Deutschland. Und sie schreibt, Schweden ist das große Vorbild für sie in Deutschland, wo es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, um höhere Geburtenzahlen und um sogenannte frühkindliche Bildung in staatlichen Kinderkrippen. So höre und lese ich es bei meinen zahlreichen Kontakten nach Deutschland. Deutsche Politikerinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen werden nicht müde, das schwedisch-skandinavische Familienmodell zur Nachahmung anzupreisen. Deshalb wende ich mich heute an Sie mit einer dringenden Warnung. Schweden ist kein kinderfreundliches Land. Der schwedische Wohlfahrtsstaat taugt nicht als Modell für Familienfreundlichkeit, denn Kinder und alte Menschen werden beiseite geschoben und es geht ihnen schlecht dabei. Kleine Kinder, ganztags fremdbetreut, lachen wenig, sie spielen nicht frei, fantasievoll und unbekümmert. Unsere Kindertagesstätten entpuppen sich nach 25-jähriger Erfahrung als das größte soziale und wirtschaftliche Desaster. In den Schulen herrscht Gewalt, Eltern und Lehrer werden bedroht. Jedes dritte schwedische Kind leidet an einer psychologischen Störung. Depressionen, Alkohol- und Drogenprobleme unter Jugendlichen nehmen in beängstigender Weise zu. Jedes Jahr begehen 100 Kinder Selbstmord. Wie konnte es dazu kommen? Zuerst wurde der Ruf der nur Hausfrauen in den Schmutz gezogen, um ihnen dann ihre Rechte zu entziehen. Dann wurde der durchschnittlichen Familie mit nur einem Einkommen die Existenzmöglichkeit genommen durch Änderungen in der Besteuerung. Massive Propaganda für ein frühes Weggeben der Kinder in Tagesstätten hat bewirkt, dass junge Eltern häufig einen totalen Mangel an Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten als Eltern haben. In den Gesetzesbüchern ist das Wort Familie durch das Wort Haushalte ersetzt worden. Enorme Beträge werden in das System der Kindertagesstätten investiert. Doch diejenigen, die ihre Kinder selbst aufziehen wollen, erhalten nichts. In Deutschland beobachte ich in letzter Zeit auffallende ähnliche Tendenzen. Unsere Kinder in Schweden verlieren ihr Zuhause und ihre Familien viel zu früh. Deshalb appelliere ich an euch deutsche Mütter. Rettet euren Kindern wenigstens die ersten 3 Jahre. Gebt eure unter 3-Jährigen nicht ohne Not in institutionelle Betreuung. Keine fremde Person ist in der Lage, eurem Kind die Liebe und Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die der liebenden Verbindung zwischen euch und eurem Kind entspricht. Kinder wollen den Alltag mit uns teilen, nicht nur besondere Augenblicke an 2 kurzen Stunden nach Feierabend. Erreichbar und präsent wollen sie ihre Mütter haben. Die Mutter ist Grundnahrungsmittel für ihr kleines Kind. Ich glaube, es sind sehr prophetische Worte, die diese Frau hier schreibt. Und habe diese Woche auch oder letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass wir 500.000 neue Betreuungsplätze kriegen werden und die Ministerin hat jubiliert. Aber es. Ja. Aber das wird unsere Probleme nicht lösen. Das wird auch nicht dazu führen, dass Menschen wieder mehr Kinder kriegen in unserem Land. Das Problem ist da oben in den Köpfen und das muss sich ändern. Der Wert eines Menschen, der Wert eines Kindes auch im Vergleich zu dem ganzen Zeug und Urlauben und Karriere, was immer das Zeug ist, wofür Menschen leben heutzutage, diese Götzen. Das hat mich daran erinnert, als ich das gelesen habe hier, dass Ahab sagt, hey, hier mein Vieh, das ist mir wichtig. Und über seine Untergebenen, über die Menschen verliert er nicht mal ein Wort. Wir müssen aufpassen, dass wir Christen nicht in dieses selbe weltliche Denken reinfallen. Dass uns plötzlich Zeug und Ruhm und Reichtum wichtiger ist als Menschen, sogar die, die uns am nächsten stehen. Und Ahab ging für sich auf einen Weg und Obadja ging für sich auf einen Weg. Also durchziehen hier getrennt das Land, um nach Wasser zu suchen. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn, alle haben ihn erkannt, das war der mit dem wilden Mantel und dem wilden Aussehen. Und er fiel auf sein Angesicht und sagte, bist du es, mein Herr, Elia? Und er sagte zu ihm, ich bin es. Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Er aber sagte, wohin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Also der war voll auf Verfolgung aus, der König Ahab. Sogar im Ausland hat Elia überall suchen lassen. Und jetzt kommt Elia zu den Obadja und sagt, tada, hier bin ich, geh zum König, sage, ich bin unterwegs. Und er kriegt es mit der Panik zu tun. Und nun sagst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen, ich weiß nicht wohin, und wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Entweder, weil er gedacht hat, der Obadja, der verarscht mich, oder weil Obadja ihn entkommen hat lassen. Und dein Knecht fürchte doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn umbrachte? Dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, 50 hier und 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Wasser und Brot, mit Brot und Wasser versorgte? Und nun sagst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Hat er Angst? Angst, den Willen Gottes zu tun. Das, was Gott ihm gesagt hat, durch den Propheten. Hast du manchmal Angst davor, Gottes Willen zu tun? Das, was er in seinem Wort sagt oder das, was er zu deinem Herzen spricht? Ja, manchmal sind Gottes Pläne für uns Herausforderungen, also ist eigentlich immer so, dass es unsere eigene Fähigkeit übertrifft. Aber dadurch wird er geehrt und nicht wir in unserem Leben. Und Gottes Plan für uns ist gut. Hab keine Angst davor, vor dem, was Gott in deinem Leben tun will. Oder vor Gottes Plan für dich. Hab keine Angst, dem zu folgen, was er dir sagt, was er dir auf dein Herz legt. In Römer 12, er schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Euch ganz Gott hinzugeben, völlig, ohne Vorbehalte. Und das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Ich meine, wenn es diesen Gott wirklich gibt, was sollen wir sonst tun, als uns ihm hingeben? Und dann schreibt er weiter, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Wille für dein Leben ist gut und wohlgefällig und vollkommen. Hab keine Angst, Gott nachzufolgen. Hab keine Angst, dich ihm voll auszuliefern und voll hinzugeben. Vers 17, und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du dem Baalim nachgelaufen bist. Kleines Streitgespräch hier. Ahab sagt, du bist schuld. Elia sagt, nee, du bist das Problem, Ahab. Du hast die Leute zum Götzendienst verführt. So typisch menschlich, oder? Es sind immer die anderen schuld. Ne? Wenn wir fett werden, ist McDonald's schuld, weil wir zu viel Fastfood essen, wird McDonald's verklagt. Ist verrückt, sind immer die anderen schuld. Ich kann nichts dafür, für meine Entscheidungen, für mein Verhalten. Meine Eltern haben mich zu heiß gebadet als Kind. Was immer. Die anderen sind schuld. Ich kann nichts dafür. Ich bin nicht verantwortlich für mich selbst. Das ist das alte Spiel seit dem Garten, Eden. Aber Elia lässt sich nicht drauf ein. Sagt, nee, du bist schuld. Weil ihr Götzendienst betrieben habt, weil ihr den Herrn verlassen habt. Vers 19, und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel. Und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels essen. Also es war staatlich gesponsorter Götzendienst hier. Isebel, die hat die Propheten ernährt. 450 Propheten des Baal, das war so ein heidnischer Fruchtbarkeitsgott, der Wettergott auch, dem wurden Kinder geopfert, wurde sehr pervers angebetet und die Aschera, das war das weibliche Gegenstück dazu, das war seine Frau. Also 850 Propheten versammelt sie zu mir an den Berg Karmel. Berg Karmel ist am westlichen Ende der Jezreel-Ebene oben in Israel. So eine Erhebung in der Ebene mit einem flachen Plateau. Und da gibt es heute immer noch Überbleibsel, so Ruinen von diesen heidnischen Altären, die da oben waren. Berg Karmel war sozusagen der Berg von Baal. Also Heimspiel für die Propheten des Baal. Elia sagt, versammle ganz Israel zu mir. Das heißt wahrscheinlich die ganzen Obersten, die ganzen Leiter und 450 Propheten des Baal und 400 Propheten der Aschera. Versammelt sie zum Duell. So, wir würden mal gerne das Video sehen von dem Ganzen. So ein Clint Eastwood-Typ, der Elia. Hier auf der einen Seite Elia in diesem langen, haarigen Mantel, auf der anderen Seite die 850 Gangster. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach, wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. War nicht gewillt, sich zu entscheiden. Das Volk hat irgendwie beides. Mal den Herrn angebetet, dann wieder in den Götzentempel gegangen, da die Götzen angebetet, in der perversen Art und Form, wie sie das getan haben, dann wieder ein bisschen daher. Und Elia sagt, was soll das Ganze? was hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Macht Sinn. Wenn Baal der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Aber hinkt nicht irgendwie dazwischen. Das geht nicht. Jesus hat uns das auch gesagt, oder? Er hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es gibt in einem Aufzug keinen Knopf dazwischen. Du kannst drauf fahren oder du kannst runterfahren. Aber es gibt keinen dazwischen. So hat Jesus gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt keinen dazwischen. Und der Gemeinde in Laodicea hat er gesagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Irgendwie so lauwarm in der Mitte rumschwimmst. Mit einem Fuß beim Herrn, mit einem Fuß in der Welt. Am Sonntagmorgen bete ich den Herrn an. Am Montagabend gehe ich saufen mit meinen Kumpels. Am Mittwochabend gehe ich ins Buff und am Freitag hinterziehe ich meine Steuern. Und Jesus sagt, ach, dass du heiß oder kalt wärst. So eines von beiden. Ganz mit dem Herrn oder lass es. Jesus hat darüber geredet, dass einer, der ein Haus bauen will oder einer, der in den Krieg auszieht, dass der die Kosten überschlägt. Jesus sagt, ich überschlage die Kosten. Ich will solche Menschen, die heiß sind. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, sagt Jesus der Gemeinde in Laodicea. Sehr herausfordernde Worte. Gott will unser ganzes Herz haben. Er will nicht, dass wir rumspielen. Dass wir ganz für ihn leben. Und nicht ein bisschen für ihn und den Rest für mein Ferienhaus in Hawaii oder mein Sparbuch oder meine Karriere, mein Ruhm, was immer es ist. Gott will uns ganz haben. Und da sagt Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn. Wir wissen, es hat nicht ganz gestimmt. Aber er war der Einzige, der sich nicht versteckt hat. Das stimmt. Ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Jungstiere, sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen, und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, ja, das Wort ist gut, Brot und Spiele, hey, Action, das gefällt uns. Und die Propheten des Baal, die konnten eigentlich nicht mehr aus, oder? Elia hat ihnen allen Vorteil gegeben, es ist Heimspiel für die. Auf ihrem Berg, ihr Gott ist der Gott des Wetters, der Gott des Blitzes auch. Und ihr dürft anfangen, sagt Elia. Die konnten nicht anders als mitmachen. Und es war ein klarer Test hier. Ne? Hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Ich stell mir vor, blauer Himmel, Sonnenschein. Okay, baut einen Altar, legt so ein totes Vieh drauf, ein Opfer und betet, dass Feuer vom Himmel fällt. Ein eindeutiges Zeichen. Hat viel Glauben gebraucht, oder, von Elia. Erinnert euch daran, dass Elia nicht begonnen hat, dort am Berg Karmel. Die letzten 3,5 Jahre, wo war er da? In der Wüste, am Bach Krit und dann bei dieser Witwe in Zapat. Und jeden Tag haben ihn die Raben versorgt und ihm Futter gebracht am Bach. Und dann hat er jeden Tag dieses Wunder erlebt bei der Witwe, wo das Mehl im Topf nicht ausgegangen ist und das Öl im Topf nicht ausgegangen ist. So wurde sein Glaube gebaut. Tag für Tag. So wird unser Glaube gebaut. Tag für Tag. in den kleinen Glaubensentscheidungen, zu denen Gott uns einlädt, jeden Tag. Vielleicht, dass er an dein Herz klopft und sagt, hey, erzähl da deinem Freund von Jesus. Okay, Herr, du machst es im Vertrauen drauf. Und du erfährst, wie er mit dir ist und er versorgt dich. Oder er bringt dich in eine finanzielle Krise. Und du musst zum Herrn ausschreien. Und du lernst, wie der Herr dich versorgt. Ich habe das erfahren in meinem Leben, wo Gott dich an den Nullpunkt bringt und du sagst, Gott, wenn du jetzt nichts tust, dann gehe ich wieder heim. Und du erfährst, wie Gott versorgt, Tag für Tag. Oder vielleicht in einer Beziehungskrise, die deine eigene Kraft übersteigt. Und du schreist zum Herrn aus. Und er stärkt dich. Und er gibt dir Weisheit und er gibt dir Durchhaltevermögen. Vielleicht in der Krankheit, wo du Geduld brauchst. Und im Römerbrief steht das geschrieben, oder? Dass unser Ausharren Geduld bewirkt, Bewährung. Aber es fängt an mit so einer Wüstenzeit. Es fängt an mit irgendetwas, wo Gott unseren Glauben herausfordert. Und ich glaube, wir Christen sollten nicht davon laufen vor diesen Situationen. Sonst können wir nicht wachsen. Wo ist der Punkt in deinem Leben, wo Gott dich zurzeit herausfordert? Wir wachsen im Glauben, Tag für Tag. Und so wurde Elia stark. Und so konnte er diesen Glauben haben, diese Baalspropheten zum Duell einzuladen auf ihren Berg. Und ich mag das, das ist cool. Also davon muss ich mir auf jeden Fall mal das Video ansehen im Himmel. Ich finde die Superbuchverfilmung, diese Zeichentrickverfilmung davon schon klasse. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal, Vers 25, wählt euch den einen Jungstier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns! Baal, antworte uns! Baal, antworte uns! Morgen bis Mittag. Sagen wir, wenn sie um 9 angefangen haben, 3 Stunden, wenn sie um 8 angefangen haben, 4 Stunden. Baal, antworte uns! Aber da war kein Laut, keine Antwort. Das ist das Problem, wenn du zu Götzen betest, zu falschen Göttern. Niemand daheim, keiner hört zu. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken, vielleicht ist er ein bisschen abgelenkt, euer Gott. Oder er ist austreten gegangen, vielleicht sitzt er am Topf. Ich meine, man muss sein Geschäft erledigen, wenn man sein Geschäft erledigen muss. Oder er ist auf einer Reise, vielleicht ist er auf Urlaub. Vielleicht schläft er auch. Dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzen sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Das waren so diese perversen Praktiken. Also wir haben hier diese 450 Propheten, die blutüberströmt den halben Tag um den Altar rumhopsen und immer lauter schreien, Baal, antworte uns! Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, also in so eine Art Trance, bis zu der Zeit, da man das Speisopfer opfert. Den ganzen Nachmittag sind die in Trance da rumgehopst. Wahrscheinlich waren die schon ausgetrocknet und das Hirn hat auch nicht mehr richtig funktioniert. Zu wenig Wasser. Und dann haben sie sich durch ihre Mantras da, Baal, höre uns, in so eine Trance reingearbeitet und sie gerieten in Raserei. Bis zu der Zeit, da man das Speisopfer opfert, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Leute, wenn religiöse Menschen von Gott erhört werden, dann hätte er sie hören müssen. Ich meine, die haben einen ganzen Tag lang gebetet und zu Gott geschrien. Sie haben sich geritzt, sie haben sich Wunden zugefügt. Mann, wenn ernsthafte Menschen von Gott angenommen werden, dann muss er doch ganz sicher die annehmen, oder? Viele Wege führen zu Gott. Hauptsache, du bist ernsthaft. Problem war, es gab keine Antwort. Es gab kein Aufhorchen. Da war kein Gott. Es gibt keinen Allah. Es gibt keinen Dalai Lama als Gott zumindest. Ich weiß nicht genau, wie diese hinduistischen Götter jetzt alle heißen. Es gibt keine Götzen. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn du zu irgendjemand anderem betest und ausrufst und tanzt und religiöse Werke tust, niemand da. Keiner dazuhört. Das ist das Problem. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, predigt der Petrus und sagt, also er predigt von Jesus natürlich und dass er der Messias ist, der Retter, der für das Volk leiden sollte. Und dann sagt er so, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und in der Apostelgeschichte 4 sagt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Namen. Bete zu irgendeinem anderen Namen als Jesus, als Jahwe, dem Gott der Bibel, im Namen Jesu. Und es gibt keinen anderen Namen. Niemand hört zu. Johannes 3, der sagt, Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, aber wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Muss seine Sünden selber tragen. Konsequenz dafür. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil er ist der Einzige, der unsere Schuld bezahlt hat, die uns von Gott trennt. Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, auch eine eindeutige Stelle. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, nicht hat, hat das Leben nicht. Die Bibel ist ganz eindeutig. Es gibt einen Gott und es gibt einen Retter und das ist Jesus. Und egal wie religiös du bist, egal wie ernsthaft du bist auf deinem Holzweg, der führt ins Nichts. Das war das Problem dieser Baalspropheten. Keiner hört zu, keine Antwort, kein Aufhorchen. Vers 30, da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und er zog rings um den Altar einen Graben so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Wo sind die gerade? Am Berg Karmel, wo liegt er? In Israel, im Nordreich. Wie viele Stämme waren im Nordreich? 10 Stämme, genau. Und 2 im Südreich Juda. Und das Nordreich hat sich im Prinzip durch den ersten König Jerobeam abgespalten vom Südreich, von dem Gottesdienst, von dem wahren Gottesdienst, hat Götzenbilder aufstellen lassen im Nordreich. Aber hier sehen wir, dass Elia den Altar aufbaut mit 12 Steinen. Gott sieht sein Volk als geeint. Es sind 12 Stämme. Gut, wenn wir uns daran erinnern, wie Gott uns sieht. Wir sind alle in den einen Leib Christi hineingetauft. Epheserbrief, ein Leib, eine Taufe, ein Glaube. Lass uns den Leib nicht zerteilen, dass wir denken, wir sind die Einzigen. Also hier direkt eine Provokation von Elia eigentlich. Ganz direkt in ihr Angesicht. Hey, 12 Stämme, ihr gehört eigentlich dem Herrn. Und er baute den niedergerissenen Altar des Herrn wieder auf. Gibt es einen Altar in deinem Leben, den du wieder aufbauen musst? Altar, den Herrn zu suchen? Richtige Prioritäten? Zeit mit ihm zu verbringen? Vielleicht einen Altar in deiner Familie, gemeinsam mit deinen Lieben? Regen in der Bibel ist ein Zeichen für Erweckung, für Erfrischung. Und wie gesagt, dieser Vers, tut Buße und bekehrt euch, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Wie kommen wir dorthin? Das erste ist, dass wir Altar des Herrn aufbauen in unserem Leben. Was immer das konkret heißt in deinem Leben. Heiliger Geist spricht schon zu deinem Herzen. Was es konkret ist. Aber gibt es da einen Altar, den du wieder aufbauen musst? Wieder neu aufbauen musst? Offenbarung, was können wir tun, wenn wir diese erste Liebe, dieses erste Feuer verloren haben? Die Antwort ist, Jesus sagt, tu Buße. Erst erinnere dich, wovon du gefallen bist. Tu Buße und kehr um und tu wieder diese ersten Werke. Bau den Altar auf. Und er sagte, Vers 34, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Es gibt eine Quelle übrigens dort oben auf dem Berg. Oder in der Nähe zumindest. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch der Graben füllte sich mit Wasser. Warum hat er das getan? Sonntagsschullehrer hatte seine Kinder gefragt. Gesagt, Kinder, wer kann mir sagen, wozu das Wasser da war? Und ein kleines Mädchen hat ganz begeistert aufgezeigt, hat gesagt, für den Bratensaft. Elia macht es so schwer wie möglich. Es ist unmöglich, durch irgendwie einen Trick hier das Opfer anzuzünden. Blauer Himmel, nasses Opfer, nasses Holz. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, wieder, wo der Gottesdienst in Jerusalem im Tempel stattfand, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, ich mag das, so diesen Unterschied, die Baalspropheten, die hüpfen, die schreien, die schneiden sich, die bluten, Baal, höre uns, keine Antwort. Von Elia wird nichts dergleichen berichtet, er sprach. Leute, wir müssen nicht irgendwie was Verrücktes tun und herumtanzen und umfallen und kotzen und bellen, damit wir Gottes Aufmerksamkeit bekommen. Wir sind seine geliebten Kinder. Wir sind sein Augapfel. Wir haben seine Aufmerksamkeit schon. Er liebt dich. Sein Auge ist auf dich ausgerichtet. Und vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchsuchen, um nach denen zu suchen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir haben seine Aufmerksamkeit als seine Kinder. Na, ihr Eltern, ihr habt ein Auge auf eure Kids, besonders wenn die klein sind. Und bei Gott ist es nicht anders. Und ich mag, dass der Prophet Elia trat herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. War nicht seine Idee, das war Gottes Plan. Wahrscheinlich aus sich selbst hat er sich nie getraut, so etwas Verrücktes in Angriff zu nehmen. Ist auch gut so, wir wollen den Herrn nicht versuchen. Es war Gottes Führung. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Ganz ruhiges, einfaches Gebet. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Kann man noch mehr tun? Alles weg, eindeutiges Zeichen. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott. Der Herr, großgeschrieben, Jahwe, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen: Packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Wurden dort hingerichtet. Das war das, was in Gottes Gesetz stand, was man mit falschen Propheten tun soll. War nicht irgendwie hier so ein persönlicher Rachefeldzug von Elia. Das war Gottes Wort. Baalspropheten im Land Israel, das ist wie Krebs. Und mit dem muss man radikal umgehen. Der muss rausgeschnitten werden. Und Elia war das Skalpell, er war der Chirurg. Weil Krebs ist tödlich. Es bringt uns um. Deswegen haben die Datanier so eine radikale Therapie verschrieben. Weil das Zeug raus muss aus ihrem Leib. Und so ist es auch geistlich für uns. Sünde, Krebs, falsche, faule Kompromisse. Es muss raus aus unserem Leben. Jesus hat gesagt, ganz radikal. Wenn dich was zur Sünde verführt, schneid es ab und wirf es weg, sagte Jesus. Baalspropheten waren geistlicher Krebs in Israel. Und das ist die zweite Sache hier, wenn wir diese Erfrischung vom Angesicht des Herrn erfahren wollen, wenn wir persönliche Erweckung erfahren wollen in unserem Leben. Das eine ist, wir müssen den Altar des Herrn aufbauen. Das zweite ist, wir müssen diesen geistlichen Krebs in unserem Leben rausschneiden. Wo sind die Dinge in deinem Leben, wo faule Kompromisse da sind? Und wir müssen da nicht irgendwie tief wühlen. Und, nee, der Heilige Geist hat dir das schon gezeigt, wenn da was ist. Wo hat er seinen Finger draufgelegt? Wo sind da diese kleinen Lieblingssünden? Wo ist das, wo der Herr gerade arbeitet bei dir in deinem Leben? Diese zwei Sachen, Altar des Herrn bauen und alles, was nicht zu ihm gehört, rauswerfen aus unserem Leben, ganz radikal. Und dann kommt die Erquickung, dann kommt der Regen. Aber nicht nur wegen dem, was wir tun. Der Altar, das Opfer auf dem Altar, erinnert uns auch noch an was anderes. Opfer im Alten Testament ist immer ein Bild für Jesus und sein Kreuz, das, was er für uns getan hat, sein Erlösungswerk für uns. Das Feuer fiel vom Himmel und wen hat es verzehrt? Ahab? Ja. Die Baalspropheten? Nee, auch nicht. Elia hat das Opfer verzehrt. Und so ist es in unserem Leben. Gott kann uns segnen, Gott kann uns annehmen. Er kann uns Erweckung schenken wegen Jesus. Weil er das Feuer von Gottes Zorn auf sich genommen hat. am Kreuz. Und das ist das Wunderbare, im Alten Testament schon, der Opfernde, der Anbetende ist mit seinem Opfertier, mit seinem Lamm, sagen wir, gekommen. Und was wurde untersucht, was musste vollkommen sein? Das Lamm, nicht der Anbetende, der ist gerade gekommen, weil er nicht vollkommen war. Und wer wurde getötet? Wen traf der Zorn Gottes für die Schuld? Das Lamm stellvertretend für den Anbetenden. Und das Lamm wurde geopfert, damit der Anbeter Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Das, was Jesus für uns getan hat. Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, hat Johannes der Täufer über ihn gesagt. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen. Über unsere Schuld. Deine, meine persönliche Schuld. Und deswegen dürfen wir zum Herrn kommen. Deswegen kann er uns segnen, der Vater. Deswegen kann er uns annehmen als seine lieben Kinder. Ohne dieses Opfer gibt es keine Beziehung zu Gott. Es ist Gottes Gnade, in der wir stehen, nicht eigene Werke. Und Elia sagte zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Blauer Himmel, er hat geistliche Ohren gehabt. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Den Ahab, den hat scheinbar nichts gestört. Alle seine Propheten gerade umgebracht, die haben das große Duell verloren. Und er setzt sich hin und isst und trinkt. Sehen wir, was seine Prioritäten waren. Kein Anzeichen von Buße oder Umkehr. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Er hat gebetet. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so 7-mal. Jesus lehrt uns, ich glaube im Markus-Evangelium, über durchhaltendes Gebet, wo er dieses Gleichnis von der Witwe gibt, die den Richter nervt. Und das heißt so, dass wir mit Ausdauer beten sollen. Elia lässt sich nicht davon abhalten. Er weiß, es ist Gottes Wille. Und das ist was, was wir nicht wirklich ganz verstehen können. Wir sehen es einfach in Gottes Wort. Es ist Gottes Wille. Er möchte Regen geben. Und wie gesagt, die Dürre war Konsequenz der Sünde des Volkes. Also Gott konnte den Regen erst geben, wenn das Volk umkehrt. Und auch das Opfer war notwendig, ne? Aber das ist alles getan und Elia wusste, der Herr will Regen geben. Und so betet er Gottes Willen gemäß. Ich glaube mit sehr viel Zuversicht. Jakobus sagt uns das, dass Elia ein Mann war, der ein Beter war, ein Mann des Glaubens, der mit Zuversicht gebetet hat. Aber trotzdem erhört Gott das Gebet nicht gleich. Und Elia bleibt aber dran. Und betet. Und einmal, zweimal, dreimal schickt er den Diener und er sagt, nix da. Fünfmal, siehst du was? Nee, nix. Sechsmal, siehst du was? Nee, nix. Oh Mann. Hätten wir schon aufgegeben? Wäre gerade einmal zu früh gewesen. Beim 7. Mal. Seht ihr, beim 7. Mal, es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe eine Wolke. So klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Die hatten keine befestigten Straßen damals. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Das ist Gottes Reaktion, wenn sein Volk umkehrt zu ihm. Leider hat es lang angehalten in dem Fall. Aber das ist seine Reaktion, wenn sein Volk umkehrt, wenn sie sich versammeln um das Opfer, um das Kreuz, um Jesus, darauf vertrauen. Er schickt Regen, er schickt Erfrischung, geistliche Erfrischung. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hinab. Nicht nur hat er das Duell mit den Balzpriestern gewonnen, er hat auch den Weltrekord im Langstreckenlauf aufgestellt, hier ohne Zweifel. Hat den Ahab mit seinen Pferden überholt. Ich weiß nicht genau, warum er das getan hat. Vielleicht war es, um zu zeigen, ich habe keine Angst, mitzugehen. Ich gehe im Namen des Herrn. Und die Hand des Herrn war über ihm. Nächste Woche, Kapitel 19. Auch ein spannendes Kapitel. Da werden wir den deprimierten Propheten sehen. Kann es passieren, dass ein Christ, der wirklich Gott dient, der wirklich geistig gut drauf ist, dass der depressiv wird, entmutigt wird? Ja, kann passieren. Vielleicht hat er eine Erschöpfungsdepression gehabt von seinem Lauf. Aber darüber werden wir nächste Woche sprechen, wie wir umgehen in so Zeiten, wo wir ein bisschen drin hängen, emotional oder geistlich. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dieses wirklich coole Kapitel in deinem Wort. Und ich danke dir für das Vorbild, das wir in Elia sehen. Gott, ich bitte dich, hilf uns zu lernen. Gott, ich wünsche mir das, so ein Elia zu sein, den du gebrauchen kannst. Herr, hilf uns, zeig uns, wo die Altäre sind, die wir bauen sollen in unserem Leben. Und zeig uns, wo die Dinge sind, die wir einfach abschneiden müssen. Gib uns ein Herz, das nicht wankelmütig ist, nicht zweigeteilt, wie Jakobus sagt, wie eine Welle hin und her getrieben vom Wind, sondern gib uns ein Herz, was fest an dir festhält und dir vertraut. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Erweckung schenkst, Erfrischung von dir, von deinem Angesicht. Fang bei uns an, Herr. Wir beten für unsere Stadt, aber fang bei uns an, Herr. Schenk uns Erweckung in unserem Herzen, in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde. Und dann gebrauch uns als dein Licht, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.